Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen, hier im Studio ist Dirk Fuhrig, ich grüße Sie. Wir stellen gleich neue Romane von Roman Ehrlich und Lynn Hirse vor. Und zuerst einen Sammelband mit 16 jüdischen Erzählungen. Den hat die Schriftstellerin Dana von Suffrin zusammengestellt. Sie lebt in München und von dort war sie mir zugeschaltet. Dana von Suffrin, guten Tag.
Hallo.
Wir schon wieder heißt der Titel Ihres Sammelbandes und dieser Titel sollte erst heißen Jüdisch, Deutsch etc. Das wurde von einigen Autoren, darunter Maxim Biller, wie er auch in dem Band selbst thematisiert, die Sie angefragt hatten, kritisiert. Was war denn daran so problematisch? Was wurde als so problematisch empfunden?
Ich muss dazu sagen, ich selbst war auch kein großer Fan des Titels Jüdisch, Deutsch etc., weil der eben sehr stark auf diese Identitätskategorie anspielt. Und das ist natürlich ein gewisser Widerspruch, denn klar sagen wir zum einen, das sind jüdische Autoren, die jüdische Literatur schreiben, aber mit dem Thema Identität möchten wir gar nichts zu tun haben. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich. Maxim Biller hat sich dann auch noch darüber geärgert, dass die Reihenfolge so war, wie sie war und nicht etwa Deutsch, Jüdisch etc. Denn er findet, in erster Linie sind wir zumindest überwiegend deutsche Autoren und keine jüdischen. Und dann habe ich einen Titel gefunden, der so ein bisschen ironisch ist, ein bisschen frech, finde ich, und aber eigentlich auch gut klingt, meiner Meinung nach. Ich bin ganz zufrieden mit dem und das, glaube ich, verkörpert dieser Titel. Da ist so ein gewisses Selbstbewusstsein.
Seit dem Überfall der Hamas auf Israel, also vor knapp einem Jahr, sind auch zwischen jüdischen Intellektuellen in Deutschland und anderswo ja direkte Feindschaften ausgebrochen. Wie schwierig war es denn, diese 16 Autoren, die Sie versammelt haben, zusammenzubringen? Also es sind ja dabei etwa Dana Vohwinkel, Dimitri Kapitelmann, Elfriede Jelinek, Eva Menasse, um nur ein paar Namen erstmal ins Spiel zu bringen.
Ja, Sie haben absolut recht. Seit dem 7. Oktober hat sich die Kulturszene gespalten und das war auch wirklich nicht ganz so leicht. Das haben natürlich einige Autoren aus Zeitgründen abgesagt. Es haben tatsächlich auch ein paar Leute, das waren übrigens vor allem aus meiner Generation oder noch jünger, haben sich gar nicht gemeldet oder wollten nicht erscheinen, weil andere Autoren, mit denen sie nicht übereinstimmen, auch in der Anthologie sind. Und ich bin jetzt aber trotzdem froh, dass wir das geschafft haben, Leute, die persönliche künstlerische und natürlich auch politische Konflikte haben, dass die trotzdem alle bereit waren, in einer Anthologie zusammengefasst zu werden.
In Ihrer Einleitung zu dem Band findet man bittere Worte. Die meisten Juden leben gern hier, vielleicht auch, weil es woanders unerträglich ist, wie Sie schreiben. Ist Deutschland paradoxerweise einer der letzten sicheren Orte für Juden derzeit?
Mir kommt Deutschland schon immer relativ sicher vor, aber diese Gewissheit wird natürlich auch regelmäßig erschüttert. Ich bin ja Münchnerin. Wir hatten ja vor ein paar Tagen erst einen verhinderten Anschlag auf das NS-Doku-Zentrum und das israelische Konsulat hier. Also so ganz sicher ist man nirgendwo. Aber ich meine, ich glaube sowieso, dass diese Sicherheitsgefahr betrifft jetzt auch nicht nur die jüdische Bevölkerung, die betrifft ja letztlich alle. Ich denke, nichtsdestotrotz, also schon die Signale, die man jetzt zum Beispiel aus der Politik hat, die machen mir dann schon immer ein bisschen Hoffnung, aber ich glaube auch, dass der Antisemitismus ein Riesenproblem ist. Wie gesagt, ich sehe interessanterweise vor allem in Bayern nicht, dass der politisch heruntergespielt wird, aber dann eben doch zum Beispiel in meinem Milieu, in der Kulturwelt interessiert das die Leute nicht besonders. Also was mir besonders stark aufgefallen ist und worüber ich auch schon einige Mal geschrieben habe, ist, dass man sich in diesem Land deutlich antisemitisch äußern kann und überhaupt keine Konsequenzen erwarten muss. Ich sehe, dass das für die Leute, die sowas machen, alles ganz normal weitergeht. Die machen weiter Buchverträge, die treten weiter in den Öffentlich-Rechtlichen auf, die publizieren weiter, also absolut ungehindert. Während dann natürlich, wenn man das jetzt mit anderen diskriminierenden Äußerungen vergleicht, da gibt es eben sofort Sanktionen. Also sie können in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht mehr ohne weiteres zum Beispiel was Homophobes sagen.
Sie haben die Texte in diesem Sammelband alphabetisch nach Autorennamen geordnet. Es beginnt mit Adriane Alteras und die wiederum eröffnet ihren Text mit dem guten alten Heinrich Heine, mit der Lorelei sogar und dem Rhein. Aber es geht ja vor allem um das Heimatgefühl vieler jüngerer Juden, die gemeinsam in Berliner Clubs getanzt haben und sich heute völlig zerstritten haben wegen Israel. Wie hält man denn diese Zerstrittenheit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, gerade jetzt in der jüngeren Generation, zu der Sie ja auch gehören. Wie hält man diese Zerrissenheit denn aus im Alltag?
Im Alltag muss man sich wirklich ein bisschen neue Wege bahnen. Ich bin eigentlich seit einem Jahr sehr froh, dass ich nicht in Berlin lebe, sondern in München, weil einfach die ganze Debatte hier weniger aufgeheizt ist. Aber ich weiß natürlich, das weiß ich von mir und auch von Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunden, dass sie einige Räume wirklich meiden. Viele Freundschaften sind zerbrochen. Bei mir persönlich hatte das nicht so einen ganz großen Effekt, würde ich sagen, weil ich da vorher einfach schon eine sehr klare Haltung hatte. Einfach zu Leuten, die antisemitisch eingestellt sind, kann ich eigentlich keine Freundschaft aufbauen. Also ich sehe aber auch bei jüngeren Leuten, die zum Beispiel einfach gar nicht so lange Zeit hatten, die Freundschaften festigen zu lassen, bei denen war das viel, viel dramatisch.
Sie verwenden das Bild eines gemeinsamen Abendessens. Also man sitzt zusammen an einem Tisch, tauscht seine Meinungen aus. Das sei eben eine Möglichkeit, auch wirklich konträrste Haltungen auf einen ja wahrscheinlich kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist ein schönes Bild, aber kann das denn noch gelingen? Man hat ja den Eindruck, dass es jede Woche immer schwieriger scheint, alle die unterschiedlichen Haltungen irgendwie zusammenzubringen.
Ja, ich habe das Gefühl auch, dass man aber auch den Versuch schon gar nicht mehr macht. Und ich sehe auch, dass jetzt zum Beispiel auf Seite von Veranstaltern sehr oft das gar nicht gewünscht ist, dass es irgendwie Dissens gibt, dass die Leute streiten, was ich ja eigentlich immer produktiv und toll finde, wenn ich ehrlich bin. Mich würde das gar nicht stören, wenn es zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen weniger Harmonie gäbe. Aber ich schreibe über diesen Tisch als Bild, weil ich sowas eben schon öfters erlebt habe. Und da muss ich sagen, vor allem in Israel kenne ich das, wo die Leute ja auch politisch sehr gespalten sind, dass es da schon eine große Bereitschaft gibt, ganz unterschiedliche Haltungen auszuhalten. Und das wird auch oft lautstark ausgetragen, aber es gibt irgendwie diesen Konsens, am Schluss finden wir wieder zusammen und essen gemeinsam. Also ich habe sowas wirklich erlebt und ich würde mir wünschen, dass man dieses Modell auch hierzulande vielleicht mal ausprobiert.
Nun sprechen wir ja just in einem Moment, wo es Wahlen in zwei ostdeutschen Bundesländern gab und kurz vor der Wahl in Brandenburg. Was löst das denn in Ihnen aus, wenn Sie auf diese Wahlergebnisse blicken, wenn Sie daran denken?
Ich betrachte das jetzt mal vom jüdischen Blickpunkt und das ist natürlich irgendwie schon dramatisch, dass man sozusagen von so vielen Seiten gleichzeitig angegriffen wird. Ich meine, die extreme Rechte macht das ja meistens nicht ganz öffentlich, aber man muss da schon sehr naiv sein, um das nicht zwischen den Zeilen zu hören oder das nicht einfach zu wissen.
Dana von Suffrin, Herausgeberin des Bandes Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Und dieser Band ist im Rowohlt Verlag in Hamburg erschienen, hat 240 Seiten, kostet 22 Euro. Übermorgen am 15. September diskutiert Dana von Suffrin zusammen mit Dimitri Kapitelmann bei den jüdischen Kulturtagen in Berlin. Videotime von Roman Ehrlich. Nach seiner Inseldystopie Malé untersucht der 1983 in der Nähe von Augsburg geborene Schriftsteller nun die Wirkung von modernen Medien auf das Leben einer Generation, die in den 90er Jahren mit teils gewaltsamen Videos aufgewachsen ist. Sehr klug findet diesen Roman unser Rezensent Samuel Hamen.
Die Reise in die eigene Kindheit und Jugend beginnt mit einem Raumschiff, das nicht abhebt. In seinem neuen Roman zeigt Roman Ehrlich gleich zu Beginn die Extreme auf, zwischen denen sein namenloser Ich-Erzähler unterwegs sein wird. Ruhe und Ödnis hier, Aufregung und Exzess dort, beides umfängt ihn, als er als Erwachsener zurückkehrt in den Ort, in dem er aufwuchs.
Die Videothek war ein Raumschiff, das in der Kleinstadt in der Wohnsiedlung am Stadtrand gelandet war. Und es brachte den Kleinstadtbewohnern Nachrichten aus fantastischen Welten, fremde Orte, verstörende Bilder, Gewalt, Sex, Sternenkrieg, Dinosaurier, schnellen Witz und unendlichen Verweisreichtum, den ich nicht fassen konnte, vielleicht nie würde fassen können und umso mehr angezogen wurde, zurück wollte, mehr schauen, mehr gezeigt bekommen, was sich anderswo abspielte, wo der Verkehr nicht beruhigt war und das Leben entsprechend entfesselt.
Der Vater des Erzählers nahm seinen Sohn regelmäßig in die Videothek mit, wenn er sich neueste Filme auslieh, die er auf Leerkassetten überspielte, um seine private Sammlung zu bestücken. Etliche dieser teils brutalen Filme schaute sich der Erzähler an, mal mit dem Bruder, mal mit Freunden, und so schlichen sich mehr und mehr Bilderwelten aus den Genres Action und Horror in die kindliche, dann jugendliche Vorstellungswelt ein. Die Erinnerung, der sich der Protagonist während seiner Wanderung durch die Kleinstadt stellt, ist eine doppelte. Einmal geraten biografische Stationen in den Blick, Orte und Personen, die ihm wichtig waren, etwa sein Schulfreund Markus Fellhauer, der aus einer, Zitat, Autohausbesitzerfamilie stammt. Und einmal entsinnt er sich der angeschauten Filme und der Spuren, die diese in ihm hinterlassen haben. Beides führt ehrlich in einer ruhigen, präzisen Geste zusammen. Weil die paraphrasierten Filme so überdreht, irrsinnig und bildgewaltig sind, ist die Sprache über weite Strecken, wohl aus Gründen des Gleichgewichts, unaufgeregt, eher beschreibend und protokollarisch. Unter der Doppelbelichtung entsteht allmählich ein bemerkenswert tiefgründiges, weitläufiges Porträt eines Jungen und seiner Umwelt. Es ist gleichermaßen dokumentarisch wie fiktiv, nüchtern wie exzessiv. Es zehrt von der deutschen Wirklichkeit der 1990er Jahre ebenso wie von trashigen Hollywood-Blockbustern. Dazu zählt etwa der Actionfilm Universal Soldier, in dem der Schauspieler Jean-Claude Van Damme als wiederbelebter Elite-Killer außer Kontrolle gerät.
Ich schaute, während vor uns der Idealsoldat mit dem perfekten Körper rauschhaft fraß, rüber zu meinem Vater und bemerkte, dass auch er mich anschaute. Mit dem gleichen skeptisch genervten, leicht angewiderten Blick, mit dem er zuvor die Filmhandlung verfolgt hatte. Als sich unsere Blicke trafen, rollte er mit den Augen und wandte sich wieder dem Film zu.
Film für Film und Erinnerung für Erinnerung stellt der Erzähler sich sein junges Ich vor Augen. Die Scham über den übergewichtigen Körper, die klammheimliche Solidarität mit der ebenfalls dickleibigen Mutter, die wiederum die Verachtung des Vaters zu spüren bekommt. Als ehemaliger Ausbilder bei der Bundeswehr hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den älteren Bruder zum Tennisprofi zu formen. Auch hier soll ein soldatischer, ein perfekter Körper herangezüchtet werden.
Ich erinnere mich an einen Streit zwischen meinen Eltern, bei dem mein Vater meiner Mutter vorwarf, sie würde den Ernährungsplan, den er entworfen hatte und der meinen Bruder, der sich noch im Wachstum befand, einem athletischen, muskulösen, körperfettfreien Ideal entsprechend, formen helfen sollte. Durch ihre Küche, ihre Einkäufe, ihr eigenes Essverhalten und unseren einfachen, barrierefreien Zugang zu Zucker und gesättigten Fettsäuren torpedieren.
Das Bemerkenswerte an Videotime ist die kluge, aber keineswegs intellektuell überdehnte Art, wie hier Fiktionen und Realitäten verschachtelt werden. Dieser Roman weiß sehr genau, wie im Augenblick in der Gegenwartsliteratur über soziale Sujets wie Klasse, Körperlichkeit, Vaterschaft, Chauvinismus und Sexismus geschrieben wird. Und sein Autor sucht, wohl aus einem Gefühl des Ungenügens heraus, nach einer Schreibweise, um diese Themen literarisch adäquat zu bearbeiten.
Und während der Transporter an mir vorüberrollt und ich durch Seitenfenster den abgekämpften, unrasierten Paketboten erkennen kann, der ihn steuert, erscheint es mir passend und ganz richtig, dass Wissen nur über die Künstlichkeit erlangt werden kann, über das Gemachte und Ausgedachte. Und dass die Wirklichkeit, vor allem die Vergangene, denke ich, eine Frage des Glaubens ist.
Videotime lässt den so verbreiteten, kaum reflektierten Wirklichkeitsfetisch hinter sich, demzufolge sich alles haargenau benennen lässt, demzufolge sich alles, was ist, ohne Verlust in Worte fassen lässt. Stattdessen bejaht ehrlich die intrikate Verbindung zwischen Bild und Lüge, zwischen Technik, Erinnerung und Fiktion. Damit kanzelt er bedächtig, zugleich vehement, den Realismus als literaturgeschichtlichen Irrweg ab. Auf diese Weise gelangt der außergewöhnliche Roman Videotime zu einer komplexen, gewundenen Wahrheit darüber, wie es war, als Junge in den 1990er Jahren in Deutschland aufzuwachsen. Horrorgleich umgeben von überdimensionierten Autohäusern und perfekt instand gesetzten Tennisplätzen, von herrischen Vätern, besiegten Müttern und, als einzigen Glück, einem Raumschiff namens Videotime.
Samuel Hamens Urteil über Videotime von Roman Ehrlich. Das Buch ist im Fischer Verlag Frankfurt erschienen. 26 Euro kostet das und das hat 368 Seiten. Das Verschwinden der Welt. So pessimistisch stimmt der Titel von Lynn Hirses neuem Buch auf die Unmöglichkeit ein, sich gegen den Fortschritt, der immer auch Rückschritt sein kann, zu wehren. Die Kolumnistin der Zeitung Taz, Jahrgang 1990, schildert in ihrem zweiten Roman den Protest gegen ein Staudammprojekt in China. Nils Schniederjan.
Mit Mitte 30 haben sich schon einige Verluste und Trennungen angehäuft. Diese schmerzliche Erfahrung muss auch Martha, die Protagonistin in Das Verschwinden der Welt, machen. Im autofiktionalen Vorgängerroman von Lynn Hirse drehte sich noch alles um die komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Im aktuellen Roman ist die Mutter hingegen abwesend. Nach ihrem Tod hat Martha die Flucht ergriffen. Der Roman erzählt von ihrer Ankunft in einer neuen, leerstehenden Wohnung. Martha ahnt jedoch schon, dass sie ihr nicht lange eine Zuflucht bieten kann.
Es ist später Abend, als Martha beobachtet, wie eines der alten Wohngebäude verschwindet. Es kommt Martha vor, als dünnte die oberste Etage des Hauses aus. Das kräftige Orange seiner Fassade wird bleich, Konturen verschwimmen und immer mehr Löcher klaffen in den Ziegeln. Plötzlich tanzen Flecken vor Marthas Augen. Sie reibt sich immer wieder die Lider, bis die vierte Etage irgendwann vollkommen verschwunden ist. Das Bemerkenswerteste an diesem Vorgang ist, dass nichts zurückbleibt. Gar nichts. Kein Schutt, keine Möbel. Als hätte ein Bakterium das Haus von innen aufgefressen.
Ob dieser Abriss wirklich stattfindet oder sie ihn sich einbildet, ist nebensächlich. Martha jedenfalls scheint die Welt kontinuierlich zerstört zu werden. Auch ihre neue Wohnung steht zwar noch, ist aber baufällig. Es ist ein Ort, der Marthas inneren Zustand spiegelt. Die Unsicherheit, die Angst vor dem Verlust und die Sehnsucht nach einem Neuanfang. Doch trotz dieser vielversprechenden literarischen Idee verliert sich der Roman in seiner eigenen Melancholie. Die Geschichte bleibt vage und teilweise unverständlich, was weniger wie eine bewusste literarische Strategie wirkt und die Ambition der Geschichte eher unterläuft. Klarer wird sie erst in dem Moment, in dem Martha einen Räumungsbescheid in den Händen hält. In ihr erwacht der Wunsch, das Unabwendbare aufzuhalten. Doch die anderen Hausbewohner, Herr Yi und die Dichterin, teilen ihren Aktivismus nicht.
»Ich weiß auch nicht genau was«, sagt Martha. »Aber wir müssen doch irgendwas tun.« »Ich denke nicht, dass man da etwas tun kann«, sagt die Dichterin. »Das ist eine Anweisung der Behörden. Eine bescheuerte Anweisung zwar, aber eben behördlich bescheuert.« Sie schnaubt und beginnt sofort zu husten. Herr Yi hält ihr seine Teetasse hin. Sie winkt ab und zieht einen Flachmann hervor. »Ich hätte sie nicht für jemanden gehalten, der bescheuerte Anweisungen befolgt«, sagt Martha. Die Dichterin schraubt das silberne Fläschchen auf und legt es an ihre Lippen. »Und ich hätte nicht gedacht, dass du eine Aktivistin bist.«
Hirses Roman kreist um diesen Konflikt zwischen Erhalt und Fortschritt, zwischen der Notwendigkeit zu vergessen und weiterzumachen und dem Wunsch, sich zu erinnern. Im Spiegel anderer gescheiterter Versuche, den Fortschritt aufzuhalten, deutet sich das Scheitern von Marthas Widerstand bereits an. Hirse erzählt von chinesischen Bauern, die wegen des Baus einer Staumauer vertrieben wurden, und von dem Nachfahren dieser Bauern, der das verschwundene Dorf in eine virtuelle Realität programmiert. Oft genug verliert sich die Autorin dabei in atmosphärischen Beschreibungen voller Melancholie, ohne die widersprüchlichen Mechanismen von Fortschritt und Erhalt wirklich zu greifen zu bekommen. Und doch macht Hirse ihre Protagonistin nicht zur simplen Nostalgikerin. Am Ende erkennt Martha, dass der Abriss ihrer Wohnung richtig sein könnte. Was fällt, das soll man auch noch stoßen.
Die Wohnung leistet keinen Widerstand. Es ist einfach, sie auseinanderzunehmen, viel einfacher, als Martha es sich vorgestellt hat. Wieso hat sie in den vergangenen Wochen kein einziges Mal in Erwägung gezogen, dass ein Abriss auch etwas Gutes sein kann? Es gibt schließlich genug Dinge, von denen sie wünschte, dass die Menschheit sie hinter sich ließe. Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel oder Großraumbüros. Was, wenn Zerstörung unausweichlich ist, wenn sich mit manchen Dingen einfach nicht weitermachen lässt?
Lynn Hirses Das Verschwinden der Welt reiht sich in eine wachsende Zahl zeitgenössischer Romane ein, die sich mit Themen wie Gentrifizierung und der Spannung zwischen Tradition und Fortschritt auseinandersetzen. Hirse wählt dabei einen subtileren, weniger politischen Ansatz als Autoren wie Enno Stahl oder Eva Ladipo. So wird ihr Roman zu einer leisen, melancholischen Reflexion über die Unmöglichkeit, sich dem Fortschritt zu widersetzen. Hirse geht es dabei weniger um den großen historischen oder politischen Bogen und mehr um den kleinen, persönlichen Verlust, der in jeder Art von Fortschritt steckt. So zeigt ihr Roman über weite Teile großes Verständnis für den Aufstand gegen diesen Fortschritt, plädiert am Ende aber dafür, diese notwendigen Verluste zu akzeptieren.
Das Verschwinden der Welt, so heißt dieser Roman von Lynn Hirse, der im Piper Verlag München erschienen ist. Er hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Mit diesem schwermütigen Protest gegen die unaufhaltsame Veränderung in der modernen Welt endet der heutige Büchermarkt. Die gleich folgende Sendung, Forschung aktuell, warnt vor Plastikresten, die junge Störche in ihrem Nest gefährden können. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.